Wir wollen beten. Herr Jesus, wir wollen dir zuerst danken für den Lauf dieses Tages, für diese zurückliegenden Stunden, die wir so gemeinsam erleben konnten. Das tut unserem inneren geistlichen Menschen gut, uns so ganz bewusst aufzuhalten bei deinen Worten, bei deinen Gedanken, bei dem Austausch untereinander. Herzlichen Dank für diese Gelegenheit. Herzlichen Dank für alles Gute versorgt werden. Herzlichen Dank für dich, der du hier in unserer Mitte bist und dass du auch über dieser dritten abschließenden Einheit wachst und durch deinen Geist präsent bist. Davon gehen wir aus, darum bitten wir dich und unterstellen uns dir. Du bist unser Herr, unser Gott. Danke. Amen. Amen. Leitung, Geistesleitung. Wie lenkt uns denn dieser Gott? Wir sind über die Fragen eingestiegen, haben uns erst dahin bewegt, dass er lenkt, alle Menschen lenkt, dass er tatsächlich dieser lenkende Gott ist. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Gemerkt, entdeckt, dass es nicht nur Einleitungspotenzial hat, sondern dass das die erste gewichtige Form ist, in der wir Leitung Gottes erleben, indem wir erkennen die Souveränität des leitenden Gottes. Ein ganz, ganz wichtiger erster Bereich. Und deswegen spielt er für den christlichen Glauben eine gewichtige Rolle. Ich gehe anbeten die Nähe, die Gegenwart dieses Gottes und bete ihn an als den, der Himmel und Erde gemacht hat und der alle geschichtsmächtig leitet und lenkt. Seine Pläne werden wahr. Psalm 33, lese es nochmal durch, tut einfach der Seele gut. Und das Einzuatmen ist ein gutes geistliches Therapeutikum. Erste große Welt. Und dann sind wir weitermarschiert in dieser Welt und haben uns vergegenwärtigt, dass er ja auch tatsächlich dann uns leitet, die des Geistes sind. Ja, das ist ein Spezifikum Römer 8, 14, neutestamentlicher Gemeinde. Geist bewohnt, in den Raum Gottes erlaubt, hineintreten zu dürfen, die des Geistes sind, die werden geführt, die werden gelenkt, die werden geleitet. Ich will dich unterweisen. Ich bin der Lernende. Ich darf etwas aufnehmen von meinem Gott. Mein Gott hat mir was gesagt. Es ist wunderschön, dass er es gesagt hat. Ich konnte ihn dazu nicht zwingen. Er hat es einfach getan. Er hat mir die Bibel, das Wort Gottes geschenkt. Und wir erleben diesen Schatz immer stärker, immer mehr, immer wieder. Und das ist etwas sehr, sehr Gewichtiges zu begreifen, dass, Sie erinnern sich an meine Formulierung, da 90% der Leitungsaufgaben geklärt sind und ich mit großer Freude daran arbeiten darf, dass das, was im Willen Gottes geoffenbart wird, auch in meinem Leben jetzt umgesetzt wird und deswegen eine Metamorphose haben will, die in meinem Denken, die zu seinen Gefühlen ansetzt, die Wille und Tat in einem Prozess in sich hat. Bei allem Wissen um Schuldhaftigkeit und Irrtum ist das der Grundgedanke. Gott lenkt mich durch sein Wort. Wer eins und zwei hat, hat ja schon riesendicke Pakete. Ja? Und dann kam für uns aber das sehr, sehr Wichtige, nämlich jetzt zu überlegen, wie haben wir das jetzt zu verstehen, warum ich eigentlich den Willen Gottes möchte. Das war für uns ja der Schlüssel, dann zu begreifen, dass wir viele gute Motive haben mögen, die zähle ich nicht mal alle auf, aber dass manchmal auch überraschend ist, dass ich eben so eigenartige Motive habe und mich plötzlich als einen unangenehm religiösen Mensch wahrnehme, der da manches Mal komische Sachen mischt und dann gerne auch besonders dastehen möchte, der gerne auch besondere Zuwendungen braucht. Und dann plötzlich merke ich, dass im Worin meiner Lenkungsbereiche ich in Bereiche reinkomme, die gar nicht die große Rolle spielen der Bibel. Und spätestens da darf ich in diesen dritten Bereich eintauchen, zu begreifen, wie geschieht Leitung bei einem Glaubenden, bei einem, der des Geistes ist. Und wir haben von diesem Jesus-Lebensraum gesprochen, der Qualitätsraum ist. Ich glaube tatsächlich, dass das eine Frage der Wertigkeit ist und dass wir da wirklich Religionsgedanken entmächtigen müssen. Klassische Religionsgedanken. Religion denkt immer stufig. Ja, wie bin ich? Das mache ich fest an meinen Religionserfahrungen und das darf nicht sein im christlichen Glauben. Das darf nicht sein. Ja, sondern ich darf solche Religionsgedanken entmächtigen, die mich da gefangen nehmen und ganz in dieser wunderschönen Qualitätsraum von Jesus ausgehen. Jesus lebt in mir, ich lebe mit Jesus und darf da meinen Weg gehen. Lassen Sie an dieser Stelle eine kleine Zäsur noch einmal machen, nämlich tatsächlich zu begreifen, dieses Feld, warum und worin, Sie haben gemerkt, das ist nicht unwichtig, hat natürlich auch ein enormes Verführungspotenzial. Und das ist gut, dass Sie das begreifen. Darauf wurde ich nochmal aufmerksam gemacht, dass ich da tatsächlich auch als neutestamentliche Gemeinde der heutigen Prägung darauf achten muss, dass da ein Verführungspotenzial drin ist, indem ich dieses besondere, auf mich zugespitzte heraushebe, rutsche ich aus dieser biblischen Mitte weg. Und das darf nicht passieren. Ja? Nicht indem ich den Menschen kleiner mache, sondern indem ich den Raum wieder als Qualitätsraum darstelle, die Bibel uns gibt. Und sie gibt mir viel mehr, als ich dachte, nicht in punktuellen, sensationellen Erfahrungen, sondern in diesem täglichen, in der unmittelbaren Familie Gottes, der Gemeinschaft Gottes leben zu dürfen. Ich bin im unmittelbaren Qualitätsraum. Und das ist sehr, sehr wichtig, das zu begreifen und das wahrzunehmen. Dazu zählt, das war doch der nächste Gedankengang, der dann nochmal hier in der Nachmittagspause erwähnt wurde, ein Phänomen, das ich vielleicht zu wenig betont habe, dass in diesem Jesus-Lebensraum es einen Reifeprozess gibt. Das ist vielleicht nochmal hilfreich, das nochmal zu verbalisieren. Was ich damit meine? Ich meine damit das, was im Hebräerbrief uns zum Beispiel Hebräer 5 benannt wird, wenn es Hebräer 5 heißt, denn wem man noch Milch geben muss, 5,13 und 14, denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch, jetzt kommt diese schöne Formulierung, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Und hier entdecken wir den Reifungsgedanken, den Gedankengang, dass tatsächlich, dass in diesem Jesus-Lebensraum, ich sag's mal in meiner Sprache, in einer guten Selbstverständlichkeit zu Hause zu sein, eine gewisse Reifung bedarf. Ja? Das muss man erst einmal für sich wahrnehmen und darf da auch seine Erfahrungen machen. Und das dauert ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, das ist nicht schlimm. Es hat auch wirklich mit Reifung, im guten Sinn mit Reifung zu tun. Und das ist etwas, was Gott uns einfach schenkt, zu sagen, ich habe über die Jahre und Jahrzehnte den Jesus-Lebensraum schätzen gelernt. Ich habe ihn besser verstanden. Ich fühle mich da wohler, in einer guten Selbstverständlichkeit bin ich da zu Hause. Und deswegen werden Sie nicht immer gleich nervös, wenn irgendwas anderes, besonderes, special gibt oder Entwicklungen, sonst was sind. Weil über die vielen Jahre und Jahrzehnte fühlen Sie sich so pudelwohl im Jesus-Lebensraum. Wo wollen Sie denn hin? Von daher ist das, wenn Sie, was ich meine, das ist ein guter Reifungsprozess, der da einfach stattgefunden hat. Durch die Reifung, wie sie heißt, haben sie geübte Sinne bekommen. Das, was da steht, hat tatsächlich mit Training zu tun. Und erstaunlicherweise nimmt Paulus hier das Wort Sinne, was in der ersten Bedeutung hier im Griechischen eigentlich das Sinnesorgan meint. Aber übertragen dann tatsächlich mein Sinn sogar in der Bedeutung von Gewissen. Also ich bin dann in diesem Haus zu Hause, ich habe wieder von ihm geprägtes Gewissen, von ihm geprägte Denke und kann damit operieren, habe damit was in der Hand. Ich bin nicht fremd im Jesus-Lebensraum. Und dieses nicht mehr fremd sein im Jesus-Lebensraum ist natürlich auch ein gewisser Immunitätsschutz gegen die unterschiedlichsten kleinen Anläufe und Ideen, die sonst wie ein manches Mal kurzfristig irritieren könnten. Ich wurde nochmal gefragt nach der berühmten Schriftrolle, die ich da bekommen habe oder sonstigen Äußerungen, wo ich sage, ja, nicht falsch verstehen, aber das bewegt mich jetzt nicht so dramatisch. weil ich ja jeden Tag im Jesus-Lebensraum war, dann muss Gott mir schon nochmal einen Grund geben, warum jetzt eine Schriftrolle kommen soll. Also normalerweise komme ich locker mit ihm klar, verstehen Sie? Im normalen Jesus-Lebensraum jeden Tag. Und versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, dass das bei Ihnen nicht blöd ankommt, sondern dass Sie merken, das ist ein guter Immunitätsschutz, weil ich eine hohe Qualität habe, jeden Tag eine Qualität habe, der Lenkung, der Leitung, der Führung meines Gottes. Alles, was geschieht jeden Tag, geschieht in ihm, mit ihm, unter ihm. Das ist eine ganz andere Denke und das ist die eigentliche Qualität. Also, Vorsicht, das Verführungspotenzial, die geübten Sinne, Hebräer 5 und natürlich noch einmal der Gedankengang, dass dieses mit Jesus in seinem Lebensraum sein, können Sie am allerbesten jetzt visualisieren oder deutlich machen, wenn Sie die Jünger in der Jesusgemeinschaft sehen. Also die Jünger, diese 12, waren ja nicht nur mal zu einem Gottesdienst mit Jesus zusammen, ja, oder zu einer Bibelstunde oder zu einem besonderen Event auf dem Boot. Sondern es war dieses immer. Das war ja gerade das, was wir uns heute kaum mehr richtig vorstellen können. Es war ja eine Lebensgemeinschaft. Es war ja nicht nur Schule in dem Sinn, werktags von 8 bis 14 Uhr, sondern es war ja ein Lebensraum, in dem gelebt wird. Also wenn Sie sich für sich selber das ein wenig mal versuchen, wie lebe ich denn eigentlich mit meinem Gott, dann eignet sich natürlich diese Jesuszeit und dieses mit Jesus im Alltag sein, ohne dass er jeden Moment jetzt, wie gesagt, was anderes geschehen muss, weil das, was geschieht, ist schon sehr, sehr gut. Das ist vielleicht noch eine Hilfe, eine Brücke, sich das ein bisschen vorzustellen. Also das war dieser dritte Teil. Und natürlich haben Sie gespürt und gemerkt, dieser dritte Teil ist sehr, sehr wichtig. Denn im dritten Teil liegt natürlich auch ein Schlüssel, um nicht da in eine komische Spur zu rutschen, was besondere Jesuslenkung, eine Bedeutung besonderer Jesuslenkung also haben könnte. Wir sind zum vierten Teil dann gegangen und im vierten Teil haben wir miteinander uns dann vergegenwärtigt, eben dass Gott auch durch außergewöhnliche Lenkungen und Leitungen präsent ist und dass diese außergewöhnlichen Leitungen und Lenkungen, ich erinnere daran, meist nicht gesucht oder erbeten wurden und meist mit besonderen Priorisierungen im Reich Gottes zu tun haben. Und damit rutschen wir noch einmal in das, was wir vorhin schon entdeckt haben. Ich rutsche aus einer ungesunden Individualisierung, aus einer fast götzenhaften Ich-Bezug, nämlich dann wieder raus und ich erlebe Matthäus 6,33. Ja? Matthäus 6,33 sagt mir, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und ihr seid völlig unwichtig. Nein, ihr seid nicht völlig unwichtig, aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dann wird euch solches alles zufallen. Und dann merken wir, das hat offensichtlich mit den Leitungs- und Lenkungserfahrungen auch zu tun. Denn unser Gott scheint, insbesondere dann, wenn es ihm am Herzen liegt, besondere Leitungs- und Lenkungserfahrungen zu geben für den Weitergang seines Reiches. Hochinteressant, für den Weitergang und Fortgang seines Reichs. Und das hängt mit diesem Denken zusammen. Und jetzt merken wir plötzlich wiederum, die Bibel ist so gut, das greift dann alles stimmig ineinander, dass ich das ja in jedem Vaterunser jeden Tag bete und lebe. Denn ich fange ja mit dem ersten Teil des Vaterunsers an. Und der beginnt ja nicht mit Andreas, sondern das beginnt ja tatsächlich mit dein Wille geschehe, dein Reich komme. Dein Name werde geheilt. Und plötzlich, das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist nicht, wie kann ich mich noch mal 23 Mal um mich herumdrehen? Und wie kann ich mich noch einmal bespiegeln? Und wie könnte ich noch bedeutungsvoller, wichtiger werden? Und wenn ich noch religiös noch mehr Zeremonien machen muss? Sondern wo ist mein Gott? Wo ist mein Gott? Wo ist mein Gott? Was tut deinen Namen heute gut, mein Gott? Wie wird dein Wille heute in meinem kleinen Universum zur Geltung gebracht? Wie wirst du heute hier tätig? Und dann kommt auch noch Brot und Vergebung. Aber das ist, der Gedankengang ist sehr, sehr wichtig. Und das hängt auch mit diesen besonderen Lenkungs- und Leitungserfahrungen zusammen. Wir sind da eingestiegen und ich wollte es Ihnen, das habe ich Ihnen versprochen, an der Apostelgeschichte Ihnen ja noch einmal deutlich machen, dass er eben, wenn es ums Reich Gottes geht, es um des Reiches Gottes willen besondere Leitungs- und Lenkungserfahrungen gibt. Beispiele. Beispiele sind natürlich der Start nach Apostelgeschichte 2, in der Apostelgeschichte Pfingstfest und was passiert. Es findet die Etablierung der Gemeinde Jesu in Jerusalem statt. Eine Etablierung, eine Einpflanzung eines völlig neuen Organismus, den es in der Weise ja bisher gar nicht gab. Das gab es überhaupt keinen Erfahrungsboden. Juden, die zum Glauben an Jesus als den Messias kamen, innerhalb ihres Volkes, wie soll das gehen? Noch in Verbindung mit dem Tempel, aber auch noch daneben in ihren Versammlungen, völlig neues Erfahrungsgut. Keine Erfahrungswelten, auf die man zurückgreifen konnte. Kulturbehörde, Religionsbehörde, die dem vollkommen kritisch gegenüberstand. Und jetzt schafft Gott durch besondere Erfahrungen, dass diese Gemeinde am Leben bleibt. Dass die nicht unter die Räder kommt. Er holt sie wieder aus den Gefängnissen raus, wenn die da ins Gefängnis gelandet sind. Er gibt ihnen die Erfahrung, dass tatsächlich vor den Behörden der lebendige Gott ihnen das richtige Wort gibt, mit dem sie da punkten können und auftreten können. Und da können Leute plötzlich reden, die eigentlich von ihrer ganzen Ausbildungsgrad her jetzt eher weiter unten angesiedelt waren. Manche sind ganz baff, wie Petrus das hinkriegt und da wirklich da seine Rede hält, obwohl man merkt, dass er ungelehrig war. Wow, scharfer Satz. Ja, also das heißt, aber er stand da, Gott hat ihn da gestärkt. Und dann merken wir, kommt die erste Zäsur, und die erste Zäsur ist das Martyrium des Stephanus. Mit dem Martyrium des Stephanus endet ja die erste Phase, und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Mein Gott, wie geht's weiter? Und es schien erst einmal gar nicht weiterzugehen, und weil es war ja alles auseinandergesprengt. Das schöne Anfang war ja kaputt. Und dann ist das Besondere, das absolut Besondere, ohne dass da drei Engel aufstanden, sie da, wo sie waren, da, wo sie jetzt waren, im Umland von Jerusalem, fingen sie einfach wieder an. Und jetzt hat Gott das ihnen bestätigt. Jetzt nehmen wir ein Beispiel. In Samaria, Philippus, hochinteressant. Philippus hat in Samaria, er war mit einer evangelistischen Gabe ausgestattet. Er hat da seine Bibelstunden und Vorträge und was ich was gehalten, und es kam eine ganze Reihe Menschen aus Samaria zum Glauben. Wir erfahren überhaupt nichts von diesen Bibelstunden. Wir wüssten gerne, wo hat der Mann gepredigt, wo hat er gestanden, wer hat das erlebt. Erfahren wir überhaupt nichts. Aber wir erfahren ausführlich den nachklappenden Bericht des Kämmerers aus Äthiopien. Also Lukas, Querstrich, Heiliger Geist, nehmen eine Person den Fokus, die mit einer außergewöhnlichen Lenkungserfahrung verbunden ist, und viele, viele gute Erfahrungen Samaria werden ausgeblendet. Warum? Warum? Weil wir natürlich heilsgeschichtlich wissen, dass mit Samaria wir zwar in der nächsten Stufe sind, der Ausbreitung des Evangeliums, aber dass mit dem Kämmerer aus dem äthiopischen Bereich noch einmal eine ganz andere Welt da ins Visier kommt. Da taucht schon das Phänomen der Heidenmission auf. Dieser Mann kommt tatsächlich nach Jerusalem, will zum Gott Abrahams, Isaak und Jakobs und begegnet auf der Rückreise mit der Schriftrolle des Jesaja einem Jünger von Jesus. Ja, das heißt, da nimmt nun Gott die besondere Erfahrung, reißt den Philippus aus der schönen, guten evangelistischen Arbeit in Samaria raus, ein Engel sprach, setzt ihn dahin und hat diesen ganz besonderen Einsatz, Sie wissen das. Und am Ende denken wir, gut, das ist jetzt auch okay und ausreichend, jetzt können wir den Philippus wieder einspuren, zurück an die Samaria-Front. Nein, noch einen wird draufgesetzt, er wird weggebeamt, im wahrsten Sinn des Wortes, und findet sich wieder Richtung Aschdod, also viel nördlicher. Und wir denken, was soll das denn jetzt? Und der letzte Satz laut, und so kam er nach Caesarea Maritima. Und alle, die die Bibel halbwegs kennen, wissen, da ist ja dann wenige Tage später noch ein anderer Kandidat aufgetaucht, nämlich Petrus. Und in Caesarea Maritima passiert dann was? Da kommt tatsächlich dann in der Petrus-Szene vor Cornelius es zum nächsten wunderbaren, außergewöhnlichen Bericht. Ja, das war jetzt auch nicht mehr Standard. Aber da ging es auch nicht um die persönlichen Ideen des Petrus, sondern es ging darum, wie kriege ich diesen Petrus, wie kriege ich diesen Judenchristen, so sein himmlischer Vater, so in die Spur, dass der Heidenchrist nicht tauglich wird. Ja? Ich muss ihm eine sehr markante, sehr deutliche, sehr außergewöhnliche Erfahrung machen lassen. Guten Appetit. Sie kennen das Bild, ja? Mit diesem Tuch, mit allem, was dazugehört und den Führungserlebnissen eingespurt, alles gemacht. Aber ging es um Petrus? Nein, es ging nicht um Petrus. Es ging darum, dass die nächste Raketenstufe des Reiches Gottes gezündet wird. Ja? Das heißt, da sind wiederum diese besonderen Erfahrungen drin. Und wir haben es jetzt nochmal gehabt, vorhin bei dem Bericht, Beginn der Europamission, beim Stichwort des Paulus. Und dann kommt dieser Mann tatsächlich nach Philippi. Und der ist in Philippi. Und das Erste, was er in Philippi erlebt, ist, dass er ins Gefängnis muss. Wir würden sagen, was für ein bescheuerter Start von einem Missionsprojekt. Und Gott sagt, das ist alles richtig, jetzt mach mal nicht gleich in die Hose. Jetzt lass mich doch das mal machen. Ja, ich krieg das schon hin. Und dann kommt dieser Gefängniswärter zum Glauben. Es gibt eine erste kleine Gemeinde in Philippi. Und das sind besondere Zeichen, die Gott eben da dazu setzt. Also das ist erstaunlich, wenn man das mal einen Zensus dafür kriegt, dass nicht einfach nur Sondererfahrungen gemacht werden um der Sondererfahrung willen. Dass die Sondererfahrungen gemacht werden, damit hier im ganz bestimmten Bereich Reich Gottes weiter geschieht, weitergeführt wird, nicht stockt, nicht stehen bleibt. Die betreffenden Leitpersonen nicht entmutigt, nicht durchhängen, sondern tatsächlich ihre Spur gehen können. Wir haben schon angedeutet, insbesondere natürlich dann sichtbar in der paulinischen Schlussphase, dem Weg von Jerusalem bis nach Rom. Lesen Sie nochmal in Ruhe durch diese Kapitel. Faszinierend, wo man denkt, das kann alles nur schiefgehen. Das kann alles nicht funktionieren. Der Paulus hat sich verrannt in seiner juristischen Rede und Gott scheint den Mann auch vergessen zu haben. Das ganze Unternehmen ist ein einziges Gegurke. Und man fragt sich, Lukas, warum berichtest du das so ausführlich? Und Lukas sagt, weil ich damit dokumentiere, dass der souveräne Gott das auch tut, was er zugesagt hat. Und wenn er sagt, der Mann kommt nach Rom, dann kommt er auch nach Rom. So, aber das merken Sie, ganz, ganz wichtig, außergewöhnliche, meist nicht erbetene Führung und Leitung, besondere Erfahrung, Engel, Stimmen, Visionen, Prophetien, was brauchen Sie noch? Das ganze Set dessen, was wir so da mit besonderen Führungserfahrungen uns vorstellen. So, und das kann der lebendige Gott heute in gleicher Weise immer noch tun. Ja, selbstverständlich. Aber höchstwahrscheinlich, ich lege ihn da nicht fest, keine Sorge, aber höchstwahrscheinlich nach all dem, was uns die Offenbarungsurkunde sagt, wird das dann tun, wenn aus seiner Sicht es um die Fortsetzung des Reiches Gottes in ganz bestimmten Bereichen notwendig, hilfreich, tröstlich, weiterführend ist. Er braucht es normalerweise nicht und er schafft damit auch keine höhere Qualität. Aber es ist ein Raum, in dem besondere Lenkung tatsächlich erfahren und erlebt wird. So wie die Welt des Jesus-Lebensraumes eine komplette Vertrauenswelt ist, ich will diesem Gott vertrauen, ich darf ihm vertrauen, so ist selbstverständlich auch die Lebenswelt der besonderen, außergewöhnlichen Lenkung und Führung eine Welt des Vertrauens, wo Gott das Vertrauen stärken und aufbauen möchte. Also das ist diese außergewöhnliche Welt. Ja, es gibt sie. Lasst uns von der Offenbarung wahrnehmen, wo es in besonderer Weise eingesetzt wird. Und Gott ist selbstverständlich in der absoluten Souveränität, trotzdem das ein und andere so zu tun. Nur wir dürfen erst einmal aus der Offenbarung wahrnehmen, wie die grundlegenden Linien gedacht sind. Das ist der Teil 4. Wenn ich jetzt also vier Formen habe, in denen Gott mich leitet und lenkt, dann bin ich ja jetzt schon richtig gut aufgestellt mit unserem Seminar an diesem Tag. Souveränität, mein Gott, ich danke dir. Du hast mich unterwiesen durch dein Wort. damit ist 90% klar. Ich gehe in den Jesus-Lebensraum, den täglichen Lenkungs- und Qualitätsraum, den ich mit dir haben darf, indem ich dich anbete, deine Souveränität, indem dein Wort zu mir kommt und indem ich einfach mit dir leben darf, in täglicher Nähe und unmittelbarer Gemeinschaft mit dir und durch die Prozesse von Wort, Verstand, Beratung, Erfahrung, Fügung, meine Entscheidungen, die Dimensionen haben, gehen kann. Und wenn ich dann noch begreife, mein Gott, du wirst agieren, wenn es um die Förderung deines Reiches geht, auch mit außergewöhnlichen Führungen und Fügungen, darauf darf ich mich verlassen. Das schafft keine höhere Qualität, aber das wirst du tun, wenn du es gut findest, bei mir und in deinem Reich und in deiner Gemeinde bis heute. Dann haben wir schon ganz, 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 ganz viel verstanden von der Leitung und Lenkung, wie Jesus arbeitet. Und gerade hier in diesem vierten Bereich, lassen Sie mich das nochmal bewusst uns machen, sind wir natürlich auch in einem vertieften Verständnis jetzt gelandet für manches Geschehen im weltmissionarischen Horizont. Denn jetzt begreifen wir, dass manche Erfahrungswelten, die für uns hier nachgeordnet zu sein scheinen, natürlich in ganz anderen weltmissionarischen Belangen von viel höherer Bedeutung und Wirksamkeit sind, um dem Reich Gottes hier an diesen Stellen Raum und Dimension zu schaffen. Und von daher merken wir auch da, das ist in sich stimmig und gehört und passt zusammen. Bleibt ein fünfter abschließender Bereich, den Sie gar nicht wollen. Denn die fünfte Erfahrungswelt, wie Gott uns lenkt, sind tatsächlich die Erfahrungen, die wir gar nicht wollen. Er lenkt uns, es gibt den großen, wesentlichen Bereich der ungewollten Erfahrungen, der ungewollten Lenkungen, dessen, worum ich nie gebeten habe und nie beten würde. Und das nehmen wir ganz bewusst mit hinein, weil das genau das ist die Falle, dass wir uns so das aufbauen, was nach unserem Denken, nach unserem Gusto ist, in unsere kleine Systemwelt reinpasst, wie ich mir mein kleines Universum baue. Und mein himmlischer Vater sagt, nein, ich baue dich in ein ganz anderes System rein. Von Souveränität, von Unterweisung, von Jesus-Lebensraum, von außergewöhnlichen Erfahrungen. Und du wirst in deinem Leben die eine und andere ungewollte Lenkung und Erfahrung machen. Um die hast du nicht gebeten, um die würdest du nicht beten und du würdest gerne darauf verzichten und ich gebe sie dir doch. Ungewollte Erfahrungen. Lass uns das thematisieren. Es gibt eine ganze Reihe Fügungen, Erfahrungen, wo wir sagen, mein Gott, alles aber das nicht. Alles aber das nicht. Wollen Sie Beispiele? Sie haben unendlich viele Beispiele. Ich fange mit einem Josef an. Natürlich war das toll, diese Träumerei war toll. Da irgendwelche Ehren, die sie vor ihm verneigt haben und schöne Klamotten von Daddy und auch der familiäre Zirkus kam auch noch mit klar. Aber wollen Sie das erlebt haben? Dass die eigene Familie sie wie ein Stück Vieh verscherbelt in die Sklaverei hinein und sie über Jahre irgendwo im Gefängnis da verrotten. Das sind Erfahrungen, die sind in gar keiner Weise, in vollkommen ungewollt, Fügung und Führung, wo Gott sagt, das lenke ich in dein Leben. Aber du kannst gar nicht ausweichen, steht dir gar nicht zur Debatte. Du bist jetzt damit drin. Ich denke immer wieder, was wir gehört haben. Natürlich war das genial, dass damals der Samuel kam und dass ein Öltöpfchen ausgegossen hat über den David. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Was für ein Event, was für ein Ereignis, was für eine außergewöhnliche Erfahrung. Aber was kam denn dann danach? Es war ja doch nicht nur ein kleiner Durchgang, weil der Saul schon angezählt war. So, wir wissen von Jahren, von richtig vielen bescheuerten Jahren der Saul-David-Ära, wo dieser David unten durch musste. Aber eine Art und Weise unten durch muss, hat er sich nie gedacht, nie vorstellen können. Das heißt, es gibt ungewollte, besondere Fügungen und Erfahrungen. Denken Sie an einen Mann wie Jeremia. Und Jeremia, den berühmten Jeremiaden, bringt das ja zum Glück auch zum Ausdruck. Wir überspringen gern beim Bibellesen die Passagen, weil sie so nervtötend und so melancholisch-depressiv sind. Aber eigentlich sollten wir sie ganz bewusst aufnehmen, weil wir da in das Herz eines glaubenden Menschen hineingucken, der sagt, dass alles, was du da machst, mein Gott, finde ich absolut bescheuert. Und mein Leben geht hier vor die Hunde. Dieses Volk hat überhaupt gar keinen Respekt vor dir. Und ich bin mit reingewurschtet in das Schicksal dieses Volkes. Ich will das nicht. Und als dann die babylonische Gefangenschaft begann, dann musste er im Namen Gottes sich noch entscheiden, mit diesem Restteil da in Jerusalem zu bleiben. Und er wurde noch mit verschleppt nach Ägypten und da verliert sich dann die Spur. Katastrophe. Denkt ein Mann wie Ezekiel, so einen jungen Priester, geniale Karriere vor sich. Und dann kommt es ganz anders, als er dachte. Er wurde verschleppt in die babylonische Gefangenschaft. Alles war anders, alles weg, alles weg, alles weg. Ungewollte Führungen, Fügungen, Erfahrungen, Lenkungen Gottes meines Lebens. Und jetzt nehmen wir ganz bewusst am Ende dieses Tages das mit hinein, damit wir an der Stelle nicht scheitern. Denn wenn wir das nicht hineinnehmen in den Gesamtkontext aller Leitungs- und Lenkungserfahrungen, dann haben wir mit dieser fünften so einen Negativgeschmack. So dem Motto, manchmal geht's halt schief. Ja, manchmal klappt's halt nicht. Dann passt Gott halt dann doch nicht so auf. Da muss man halt da bestimmte Einschnitte doch machen. Nein, es ist dazugehörig. Es ist dazugehörig. Es ist Teil des Ganzen. Dass wir es nicht verstehen können, dass es notvoll ist, dass es unverständlich bleibt, meistens nicht innerweltlich aufgelöst wird, dass wir dafür keine klaren, guten Erklärungen haben, ist alles richtig und wahr und gehört mit hinein in dieses Kapitel dessen, wie Gott mich führt und lenkt. Nochmal, wenn wir das nicht mit hineinnehmen, besteht die große Gefahr, dass wir bei der sowieso schon vorhandenen Schwierigkeit einer ungewollten Fügung und Führung noch in viel größere Nöte reinrasseln, weil wir denken, jetzt hat Gott versagt. Jetzt hat er eingepackt. Das hat er übersehen. Da wusste er jetzt auch nicht weiter. Da hat er mich fallen lassen. Nie und nimmer lässt Gott sie und mich fallen. Auch nicht in ungewollten Fügungen, Lenkungen und Führungen meines Lebens. Nie und nimmer. Lassen Sie sich das von niemandem einreden, dass Gott weggeguckt hat, dass ihm was ausgerutscht ist, dass er was nicht im Blick hat, dass er was übersehen haben könnte bei Ihnen oder bei mir. Hebt nicht auf, dass nicht alles easy, leicht und locker und flockig und schnell geklärt werden kann. Die weitaus meisten Pakete, die es wirklich in sich haben, werden innerweltlich nicht geklärt. Und das muss man wahrnehmen. Nicht in Kontra zur Fügung und Führung meines Gottes, sondern in Pro zur Fügung und Führung meines Gottes. Ich hatte ein Gespräch mit einer Dame, so um die 80 herum, die hat mir ihr Leben skizziert. Ich saß daneben und dachte die ganze Zeit, Andreas, was hast du für ein einfaches, kleines, schlichtes, nettes, süßes Leben gehabt. Wahnsinn, ich sage Ihnen Wahnsinn. Sachen. Und dann saß sie jetzt bei mir, weil sie ihr Lebensende sieht und die Beerdigung vorbereiten wollte. Ich sage, ja, verstehe ich. Was wollen Sie denn als Text haben? Und dann muss ich ehrlich sagen, dann kamen mir fast die Tränen. Weil ich dann sage, Offenbarung 21,4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von euren Augen. Ich sage, ja, das verstehe ich. Mache ich gerne, mache ich sofort. Rechnen Sie nicht damit, dass innerweltlich sich doch irgendetwas klärt. Nein, wird sie nicht machen. Jetzt gehen Sie in diesen eigenartigen, irren Fügungen und Führungen Ihres Lebens die paar letzten Schritte durch. Da wird nicht noch mal ein großer, schneller Regenbogen auftauchen. Das wird genau so bewölkt und duster bis zum Finale bleiben. Aber der lebendige Gott weiß, was er da getan hat in Ihrem Leben. Ich weiß es nicht, Sie wissen es auch nicht. Ich kann es Ihnen nicht erklären, Sie können es auch nicht erklären. Aber er weiß es. Er weiß es. Und er wird es abwischen. Und es wird auch für Sie gelten, was für alle Jesus-Leute aller Zeiten gilt. Sie werden dastehen und sich nichts mehr zu fragen haben. Weil in der Welt des lebendigen Gottes wird auch ihre kleine, verrückte, katastrophale Biografie mit all dem, was sie nie gewollt haben, sich einfügen in den souveränen Gott, der seine Liebeslenkungen zum Ziel bringt, auch wenn ich sie in meinen Kopf nicht reinkriege. Bitte, ganz wichtig, merken Sie, wie wichtig das ist, damit wir uns seelsorgerlich nicht noch da zusätzlich beschweren und noch weiter runterziehen in die Grube, in der wir sowieso schon durch die Last unserer Fügung sind. Der lebendige Gott gibt ungewollte, unverstandene, lastenvolle, nicht aufzuklärende, nicht zu erklärende Fügungen ins Leben hinein. Das sind Beispiele wie Josef, wie Saul, wie Jeremia, wie Hesekiel im Alten Testament. Ich habe ihn neutestamentlich dazugestellt, immer wieder für mich. Eine Stelle, wo ich davor stehe und es kaum lesen kann, ist Johannes der Täufer. Ist das irre? Komplett irre. Hätte man den Mann nicht anders abziehen können aus dieser Welt, als so irrsinnig mit diesem blöden Getanze den Mann da enthaupten zu lassen. So was Perverses, Niedriges muss diese Persönlichkeit aus der Welt rausgerissen werden. Mein Gott, wer bin ich? Ich verstehe es nicht, aber du wirst es wissen, warum du es tust. Warum muss ein Jakobus in Kapitel 12 der Apostelgeschichte so sinnfrei da sein Leben lassen, gerade am Start der Gemeinde Jesu? Und der lebendige Gott sagt, raus, Feierabend, das war's. Ich verstehe es nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ungewollte Fügungen, Führungen, aber unter Gott, er ist nicht weg, er ist nicht raus. Halten Sie ihn da drin, in diesen dunklen Geschichten, in den hellen Strahlegeschichten, da kriegen Sie ihn immer rein. Sie müssen in den dunklen Geschichten ihn drin lassen. In diesem, ich kapiere es nicht, ich verstehe es nicht, ich finde das unfair, mein Gott. Da ist er richtig mit drin und da wird er zu all dem Mist sein klares Wort sagen. Und auch darüber gilt, dass er mit seiner Lenkung zum Ziel kommt. Und das gilt auch für einen Apostel Paulus. Das gilt auch für den Apostel Paulus. Jetzt haben wir ihn ja quasi, ich hoffe, Sie haben es ein bisschen gemerkt, die ganze Zeit parallel laufen lassen in unserer Leitung und Lenkungsgeschichte. Er stand für uns Pate beim ersten Teil, denn er ist der, der in Römer 11 die Lenkung des lebendigen Gottes anbetet und preist, diesen wahnsinnigen Gott mit all dem, was er tut. Er stand bei uns natürlich daneben in 2. Timotheus Kapitel 3 als der, der uns ans Wort bindet und ganz massiv daran festhält. Er ist der, der für uns natürlich dasteht für den Jesus-Lebensraum mit großer Klarheit, denkt und handelt und macht im Wissen um Gott, der mit ihm ist. Er steht für uns da mit außergewöhnlichen Fügungen, damit das Reich Gottes weitergeht. Und er steht auch für uns da mit ungewollten Fügungen. Man spürt das. So ein Typ wie Paulus will eine Erfahrung, wie sie es in 2. Korinther 1 beschreibt, nicht haben. Das will er überhaupt nicht haben. Wenn ein Mann wie Paulus sagen muss, wir waren so dermaßen am Leben verzagt, dass wir jetzt wirklich dachten, jetzt müssten wir sterben. Das war's. Wenn der so dermaßen runtergezogen wird, dass kein Lebenskraft, keine Perspektive mehr da ist, dass er in 2. Korinther 1 sagt, wir haben uns einfach nur noch an den Trost Gottes gehalten. Aber wir selber, wir waren absolut platt. Da kriegen Sie nochmal ein anderes Paulusbild. Zu begreifen, das habe ich überhaupt nicht gewollt. Diese Zustände, die ich da erleben musste, physische, psychische, geistige Zustände der Kraftlosigkeit und der Entmächtigung und des Dunkels, komplette Dunkelheit. Absolut ungewollt. Sinnfreie, Anführungszeichen, Gefängnisaufenthalte des Sarea, ausgebremst aus den Tätigkeitsbereichen, die für ihn so wesentlich waren. Auch zu begreifen, das sind alles Phasen, die zu seinem Leben dazugehören. Und da kriegt er keinen netten, klugen Gedanken bei manchen Sachen. Bei manchen gibt es noch ein bisschen halbes Licht, aber das Eigentliche bleibt mit Fragezeichen versehen. Schauen Sie Ihre Biografie rein. Es gibt fast in jeder Biografie, die halbwegs irgendwie schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und nicht gerade erst gestartet ist, gibt es Dinge, wo wir sagen, mein Gott, ich kapiere es nicht. Ich verstehe es nicht. Nicht mal nur meine eigene Schuld, sondern Sachen, die geschehen, die passiert sind, die sich ereignet haben oder nicht ereignet haben, wo ich keinen großen Schluss der Weisheit hinkriege. Wir müssen das begreifen. Ungewollte Führung Gottes. Was geschieht denn bei den ungewollten Führungen Gottes? Es geschieht etwas sehr Geheimnisvolles. Es geschieht in dem Wahrnehmen und Annehmen der ungewollten Führung eine Identifikation mit der Person von Jesus und mir. Er erklärt es mir nicht. Er macht ihnen alles nett und schön heil. Aber er stellt sich an ihre Seite. Er stellt sich an meine Seite. Es kommt zu einer Identifikation. Zu einem, ich stehe dabei. Ich weiß Bescheid. Ich kläre das auf. Halte du durch. Eine Identifikation zwischen Jesus und dem, der unter einer ungewollten Führung lebt. Und es gibt mehr Menschen, als viele von uns meinen, die über Jahre und Jahrzehnte in ihrem Leben nicht nur Passagen, sondern grundsätzlich mit ungewollten Führungen klarkommen müssen. Es laufen viel weniger Lebensläufe nett und harmlos ab, als wir so normalerweise in unserer kleinen postevangelikalen Szene so denken. Das meiste, was wir erleben, läuft auch vielfach ungewollt ab. Und Gott ist dabei und da. Der Passus, der gehört auch mit hinein. So, und jetzt haben wir das Ding mit der Lenkung. Wir haben es geschafft. Wir sind durch. Wir sind wirklich durch. Haben Sie es im Kopf? Die Souveränität? Und Sie atmen tief mit mir durch? Mein Gott, ich will nicht in meiner kleinen Suppe bleiben. Ich sehe dich. Und nicht umsonst beginnen ganz viele von uns ihre stille Zeit mit Anbetung und Lobpreis Gottes. Lass uns doch ehrlich sein, das hat rein therapeutische Gründe. Mein Gestammel bringt ihm auch nicht mehr viel. Aber nein, wenn ich das gesagt habe, ich bete dich an, mein Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Erhalter des Universums, den Geschichtslenker dieser Welt, merke ich, wie das meiner Seele und meinem Geist gut tut. Und ich bin raus aus meinem kleinen Sumpf. Ich bete Gott an. Erste wichtige Erkenntnis zum Thema Leitung. Zweite wichtige Erkenntnis, ich bin der Unterwiesene. Ich bin nicht ohne Weisung. Ich bin nicht ohne Worte. Und ich werde mich mit Ihnen an diesen Worten des lebendigen Gottes einmal und immer wieder festmachen und festhalten. Worte des Lebens, Worte mit Ewigkeitsgewicht und Potenzial. So lenkt und leitet er die Seinen seit 2000 Jahren und so macht das mit uns jetzt am Ende auch noch. Und drittens, er nimmt mich in diesen Qualitätsraum, diesen Jesus-Lebensraum hinein. Lässt mich damit reifen, da zu Hause sein, tagtäglich Erfahrungen, Fügungen, Führung unterschiedlichster Art machen. Darf in großer Freiheit leben als sein Kind unter der Leitung seines Geistes und ihn dort leitend erleben. Das ist die Qualität. Die Qualität. Mehr, nähere, dichtere Qualität als der Jesus-Lebensraum ist jetzt nicht möglich. Und er gebraucht viertens außergewöhnliche Führung und Lenkung, wenn es ihm richtig scheint, zur Fortsetzung des Reiches Gottes, zur Tröstung, Stärkung, Aufrichtung, Ausweitung, die ihm wichtig ist. Und er mutet ihn und mir ungewollte Lenkungen und Fügungen zu, an denen ich daneben stehe und weiß, er ist dabei, hält seine Hand drüber und wird diese ungewollten Fügungen und Führungen für mich erhellend erklären und Tränen abwischend mir und ihnen begegnen. Lenkt Gott seine Gemeinde? Tut er wirklich. Lassen Sie sich auf alle fünf Bereiche mit großer Freude und Gelassenheit ein und dann gehen Sie, denke ich, ermutigt Ihre Spur als einer von denen, denen es unverschämt gut geht, weil sie an Jesus glauben dürfen und weil sie des Geistes sind und durch des Geistes sein auch geleitet sind durch diesen Geist. Dank Ihnen herzlich für Ihre Konzentration. Amen. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir haben es sehr, sehr gut bei dir. Wir haben es besonders deshalb gut, weil wir uns immer und immer wieder zurückbeziehen können auf dich. Weil wir nicht bei uns und unseren kleinen Systemen bleiben müssen und dürfen, sondern durch deinen Geist zurückkommen dürfen auf deine Worte, deine Offenbarung. Wir haben es sehr gut. Und wir danken dir, dass es für das Thema der Leitung des Geistes auch gilt. Danke für das, was du uns vor Augen gestellt und ins Herz gestellt hast. Und jetzt halt diese 5 Finger dieser Hand der Leitung für uns fest, damit wir sehen, praktizieren, bewahrt werden vor Verführung, uns freuen an dem, was du uns gegeben hast. Und so beten wir dich an über deiner Souveränität, deiner Leitung und Lenkung. Wir preisen dich über den Worten, die du uns zur Weisung gegeben hast und die ewig gültig sind. Wir danken dir für den Jesus-Lebensraum, in dem wir sein dürfen, immer und immer wieder. Und in hoher Qualität in der Liebesbeziehung zu dir sein dürfen. Großer Freiheit und in unmittelbarer Abhängigkeit von dir. Wir danken dir, dass du zu deinen Zeiten, deinen Orten und deinen Personen deine außergewöhnlichen Fügungen geben wirst. Und wir danken dir, dass wir ganz bewusst auch aus seelsorgerlichen Gründen die ungewollten Fügungen und Lenkungen mit hineinnehmen dürfen. So wird's eins, so wird's gut, so wird's stimmig, so hat es ein biblisches Maß, einen biblischen Grund. Danke dafür. Jetzt bitten wir dich, dass du aus dem, was wir heute erlebt haben, daraus etwas machst, was sich mit unserem Herzen, unserem Kopf, unserem Leben verbindet, dass du Erinnerungen schaffst, dass du Vernetzungen schaffst, dass du geistliche Räume förderst, dass du vor Verirrungen bewahrst, dass du einfach uns segnest und zum Segen setzt und du auch in unserem geistlichen Leben und Sein deine Freude haben kannst. Danke für diesen Tag. Wir legen ihn zurück in deine Hände und preisen dich, unseren Gott. Gelobt seist du. Amen.